Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, hallo auf dem blauen Sofa. Die Finanzkrise vor 10 Jahren hat nicht ganz zu Unrecht die Frage aufgeworfen, ob unser Wirtschaftssystem ein System ist, das sich selbst zerstören kann. Ja, auch die fortschreitende Umweltzerstörung ist ein wichtiger Grund, warum der Kapitalismus heute mehr denn je auf dem Prüfstand steht. Ja, um die Gegenwart vielleicht besser zu verstehen, hat Werner Plumpe in die Vergangenheit geschaut. Bei Rowohlt Berlin ist sein neues Buch erschienen, Das kalte Herz Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution. Herzlich willkommen, Professor Werner Plumpe.
Ja, herzlich willkommen von meiner Seite.
Ja, Ihr Buch heißt, man sieht es, Kapitalismus, das kalte Herz. Das kalte Herz in Großschrift. Ist das das Märchen von Wilhelm Hauff, in dem der Held sehr reich wird, aber dabei nicht viel gewinnt, sondern sozusagen seine Seele verliert, freudlos wird, hartherzig wird. Gibt es sie vielleicht Parallelen zum Kapitalismus?
Ja, das kalte Herz ist als Titel gewählt worden, weil es genau in ganz vielfältiger Weise darauf anspielt. Das Märchen von Wilhelm Hauff, das ist ja aus den 1820er Jahren und die meisten werden es kennen. Das geht da um einen armen Köhlerbuben aus dem Schwarzwald, der auch Karriere machen möchte, der das zunächst versucht mit seinem, dass er ein Sonntagskind ist. Das Glasmännlein soll ihm helfen, das klappt aber nicht so richtig. Und dann merkt er, es gibt reiche Leute, die reichen Flößerherren und die anderen, die haben immer Geld. Und wie kann ich das erreichen? Naja, dann sagt ihm einer, geh zum Holländer Michel. Der Holländer Michel, ein Waldgeist, der wird dir dabei helfen. Und dann geht er hin und der Holländer Michel, der überredet ihn, sein warmschlagendes Herz abzugeben. Und er bekommt dafür ein kaltes Herz eingesetzt. Und er ist danach wirtschaftlich erfolgreich. Und er setzt sich durch, er wird sehr hartherzig, er fährt nach Holland, er verkauft auch nicht gerade fairerweise seine Bäume dort. Einen, der ihn kritisiert, den gibt er in die Ostasienflotte, nicht ganz freiwillig ab. Er wird also ein sehr hartherziger Kerl, kommt zurück, gehört jetzt zu den Honoratioren in seinem Dorf, aber behandelt seine Frau schlecht und behandelt seine Mutter schlecht. Und zum Glück merkt er irgendwann noch, dass alles zerstört wird, was eigentlich ein gutes Leben ausmacht. Und dann mit einigen Tricks und hin und her legt man den Holländer Michel rein und er kommt das warme Herz zurück und ist danach ein friedlicher Köhler im Schwarzwald, der seinem Leben weitergeht und die Tradition der Väter aufrechterhält.
So, und jetzt die Parallele zur heutigen
genau,
Zeit.
Genau, da wär ich jetzt drauf gekommen, dass, das wissen jetzt das Märchen, aber das muss man halt kennen. Dieses Märchen ist lange Zeit gelesen worden, in der DDR vor allen Dingen, als eine Art frühe Kapitalismuskritik. Und der Holländer Michel, das ist eben kein Zufall, dass der Holländer Michel ist, denn Holland stand in der damaligen Zeit repräsentativ für die neue Wirtschaftsform, für den neuen kalten Kapitalismus. Und insofern habe ich gedacht, geh dem doch einfach mal nach. Ist der Kapitalismus eigentlich das kalte System? Ist dieser das, was Hauff hier andeutet, obwohl er nicht den Kapitalismus gemeint hat konkret, ist das eigentlich richtig? Und wenn man sich das historisch betrachtet, stellt man fest, das ist eigentlich ganz gut getroffen mit dem Wort das kalte Herz. Nur ist das historisch gesehen eigentlich eher ein positiver Faktor, der unsere Wirtschaft, unsere moderne Wirtschaft bestimmt, als ein negativer Faktor. Von daher ist die Anspielung also, sagen wir mal, ein bisschen variantenreich.
Aber warum ist das positiv? Was kann daran positiv sein, wenn man hartherzig und freudlos wird?
Hartherzig, würde sagen, wenn die Wirtschaft nach Regeln der Effizienz, der Produktivität, des Marktes, des Preises, des Austausches, der Steigerung der Leistungsfähigkeit organisiert wird, dann ist das zunächst erstmal etwas, was vor allen Dingen für die Menschen, die nicht reich sind, ja ein ganz großer Vorteil ist.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Sie zählen ja nun Dinge auf, die nicht so wahnsinnig positiv wahrgenommen werden. Also diese Effizienzsteigerung, ja, das sind ja alles Dinge, die in der wachsenden Wachstumskritik eine große Rolle einnehmen. Aber Sie haben einen ganz wesentlichen Satz gesagt gegen Ende des Buches. Der Kapitalismus ist und war von Anfang an stets eine Ökonomie der armen Menschen für arme Menschen. Warum ausgerechnet Kapitalismus? Das müssen Sie uns erklären.
Ja, in der Weltgeschichte ist es das erste Mal, dass, wenn man könnte es zugespitzt formulieren, dass reiche Leute ihr Vermögen benutzen, um mit ihrem Vermögen in Fabriken zu investieren, in denen arme Menschen Güter herstellen, die sie selber konsumieren. Vorher, bevor es den Kapitalismus als Wirtschaftsform gab, da gab es auch alle Dinge, die wurden handwerklich hergestellt, die wurden hergestellt in kleinen Manufakturen, ganz wenig, die waren sehr teuer. Das war für die Masse der Menschen überhaupt nicht zu erreichen. Die Masse der Menschen war auch in der älteren Welt nicht als Konsument oder als Nachfrager angesehen, sondern es war eben Unterschicht. Die wurden auf die eine oder andere Weise ausgebeutet, ausgepresst. Was im Kapitalismus passiert, ist jetzt das, dass das Vermögen benutzt wird. Mit Marx könnte man sagen, dass das Vermögen in Kapital verwandelt wird. Das sind die Arbeitsplätze, auf denen diese armen Leute dann die Tücher und die Nahrungsmittel und was weiß ich herstellen, was sie dann selber konsumieren. Und das ist ja der zweite wichtige Punkt am Kapitalismus. Er tut das so effizient, dass sich eben die Hemden jeder leisten kann. Das ist kein Batist- oder Batikhemd, was bestickt ist, was sehr, sehr teuer ist, was nur der Adlige tragen kann. So, das sind einfache Güter, die von allen nachgefragt werden können. Und insofern schafft der Kapitalismus die Massenproduktion, aber als Bedingung davon zugleich den Massenkonsum. Und das ist welthistorisch sehr, sehr neu.
Aber was ist denn schiefgelaufen, wenn wir heute Kapitalismus eher als eine, ich sag's mal mit meinen Worten, eine Herrschaft der Reichen, Profitgier, Rücksichtslosigkeit, manche machen sich die Taschen voll Geld auf Kosten Armer. Und Sie aber sagen, es ist eigentlich das Gegenteil, es ist eine Unterschichtenökonomie, er stützt die Unterschicht, weil die endlich konsumieren kann. Aber was ist denn da schiefgelaufen? Das sind doch zwei vollkommen verschiedene Perzeptionen.
Ja, aber ich würde eben sagen, dass man die einzelnen Punkte, also dass es reiche Ausbeuter gibt, wer wollte das bestreiten? Das ist überhaupt keine Frage.
Also es gibt beide
Gesichter. Dass es Ungerechtigkeit gibt, dass es Ausbeutung gibt und so weiter. Wer wollte das ernsthaft bestreiten? Die Frage ist nur, ob uns ein Weg über diese Phänomene die Funktionsweise unserer modernen Wirtschaft erklärt oder ob das nicht tut. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und worum es mir geht, ist zu erklären, wie funktioniert eine Wirtschaft, die auf Effizienzsteigerung aus ist, die auf Produktionssteigerung aus ist, die auch eine tendenziell immer neue Umwälzung der technischen und der anderen Lebensbedingungen mitbedingt. Der Kapitalismus, es gibt ihn so, ein festes Anfangsdatum kann man nicht sagen, aber so seit dem 17., 18. Jahrhundert. Und er besteht jetzt so 250, 300 Jahre. Und im Grunde genommen ist heute materiell alles anders als zu seinem Beginn. Das heißt also, alle die alten Produkte aus dem 18. Jahrhundert, die gibt es nicht mehr. Auch das 19. Jahrhundert ist im Grunde genommen untergegangen. Noch vor 30 Jahren hätten wir uns ein Smartphone nicht vorstellen können. Heute hat jeder von uns ein Smartphone in der Hand. Und das muss man ja erklären können. Wie ist eine Wirtschaftsordnung dazu in der Lage, ständig etwas Neues zu machen, ständig Neues hervorzubringen und das immer in Orientierung am Massenkonsum?
Ein roter Faden, der da ist, oder ein Wort, was immer wieder kommt, ist der Homogenitätszwang. Ja. Können Sie das vielleicht mal erläutern? Was hat Kapitalismus mit Homogenitätszwang zu tun?
Das ist sehr interessant. Wenn man hier ich bin heute Morgen aus Frankfurt am Main gekommen mit dem Zug und man fährt in Gotha durch den Bahnhof und dort ist an einer Bahnhofshalle ein Satz von Goethe angeschlagen. Man reist, um etwas anderes zu sehen. Ja, und man möchte nicht immer das Gleiche erleben. Wenn man heute von einem Bahnhof in Deutschland zum nächsten kommt, dann stellt man jedem Bahnhof fest, es gibt überall das Gleiche. Man weiß gar nicht mehr genau, wo das ist alles völlig homogen geworden. Das ist richtig, das stimmt. Für die kapitalistische Welt ist typisch, dass man eben Masse machen muss, dass die Güter dazu in der Lage sind, in großen Zahlen produziert zu werden, damit sie einigermaßen preiswert sind, dass jeder sie sich leisten kann. Und dann muss man eine Art Massengeschmack versuchen, damit zu treffen. Das ist ja nicht sicher, dass man das schafft, aber man muss es versuchen. Und insofern neigt man dazu, die Dinge, die sich in einem Ort bewährt haben, anderswo dann auch zu machen. Nehmen Sie einfach unsere Diätetik. Das ist eine klassische Homogenisierung. Wer von Ihnen isst Pizza? Wahrscheinlich die meisten essen Pizza. Das ist eine typische kapitalistische Homogenisierung von Essverhalten, weil das eben ein Produkt ist, das lässt sich leicht, schnell herstellen und das wird ganz weit nachgefragt. Aber die Homogenisierung, findet nur statt auf der Ebene der Güter. Was wir dann damit machen, ist ja wieder etwas anderes. Wir kaufen zwar alle Kleidung von der Stange, jeder, Sie, ich war, vielleicht der eine oder andere lässt seine Kleidung selber, macht sie selber oder kauft sie beim Maßschneider. Aber das hindert uns ja nicht daran, uns in gekauften, kommodifizierten Dingen gleichwohl selber darstellen zu wollen und selber zu repräsentieren. Also die Homogenisierung ist die ökonomische Seite des Kapitalismus. Das definiert oder determiniert aber nicht seine kulturelle Seite oder seine symbolischen Seiten. Da sind die Freiheitsspielräume meiner Auffassung nach relativ groß. Im Kapitalismus vorausgesetzt, dass man Geld hat.
Was ich auch sehr interessant fand in Ihrem Buch, dass Sie schildern, dass die Kapitalismuskritik, die ja sehr en vogue ist, ich habe es eingangs gesagt, aber eigentlich auch zur Geschichte des Kapitalismus von Anfang an dazugehörte. Dass die Oberschicht sozusagen, ich gebe es mal mit meinen Worten wieder, ja, versucht, sich vom entfaltenden Massengeschäft abzusetzen. Ist das einfach genuin, gehört das zum Kapitalismus dazu?
Das ist ein Punkt, da muss man wieder ein bisschen nicht weiter ausholen, aber einen anderen Gesichtspunkt hineinbringen. Das moderne Leben in einer geldvermittelten Warenwelt, das gibt es ja nicht erst seit dem Kapitalismus. Und da gibt es ganz alte, traditionelle, kritische Töne demgegenüber. Das älteste ist vielleicht Aristoteles, der im Grunde genommen vor der Krematistik, vor der Geldwirtschaft warnt. Und insofern ist alles, was mit Geldwirtschaft, was mit Handel verbunden ist, in unserer kulturellen Erinnerung, auch in unserer kulturellen Wertschätzung eigentlich nicht ganz oben angesiedelt. Und als dann im späten 18. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert die ersten Formen von Massenproduktion auftauchten, da waren sehr viele aus ganz traditionellen Gründen dagegen, dass man das macht. Man soll doch nicht sein Geld nehmen, um da hinterher zu rennen. Der Goethe hat sich aufgeregt, dass der Wedgwood jetzt etrurische Vasen in Massenproduktion herstellt. Die sind so billig, dass sich die Leute auf den Kamin stellen können, die überhaupt nicht wissen, was Etrurien gewesen ist, die mit so einer Vase nichts anfangen können, die einfach nur ihr Herz an irgendwelche Dinge hängen. Diese Tradition ist sehr alt. Und die hält sich bis heute eigentlich durch. Die zweite Seite der Kapitalismuskritik ist die soziale Kritik am Kapitalismus. Die entsteht aber eigentlich so erst mit Marx etwas vorher, als der Kapitalismus den Arbeitsalltag von der Masse der Menschen bestimmt. Aber jetzt, Ihre Frage war eine andere. Die Frage war, wieso profitiert er davon? Und ich glaube, Kapitalismus, wenn man ihn als ein festes System sieht, dann trifft man das nicht so genau. Wenn man den Kapitalismus aber als eine sich dauernd wandelnde Ordnung ansieht, die auch davon abhängig ist, dass die Menschen sich über ihn verständigen, dass sie neue Gesetze machen, dass sie neue Regeln machen, dann geht ja die Kapitalismuskritik auch in dieses Regelmachen ein. Dann werden die ja auch gehört. Die sitzen im Bundestag oder früher im Reichstag oder die sitzen im Londoner Unterhaus. Die sitzen dort und die sitzen dort. Die Arbeiterbewegung ist einflussreich und ist stark. Das heißt, die Kritik des Kapitalismus, wenn sie eine bestimmte Radikalität nicht überschreitet, trägt eher zu seiner Wandlungsfähigkeit bei, weil er dazu in der Lage ist, das zu integrieren. Auch da ist das kalte Herz wieder so wichtig. Den Kapitalismus muss man nicht lieben, den Sozialismus musste man lieben. Wenn man beim Sozialismus was kritisiert hat, dann war das Politbüro böse. Wenn man im Kapitalismus was kritisiert, dann interessiert das letztlich keinen wirklich. Ja, und insofern kann er diese ganze Kritik in sich aufnehmen, er kann sie gut verarbeiten. Aber sie muss natürlich ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
Lassen Sie uns mit dem Blick in die Geschichte, die Sie ja nun im Buch machen, noch mal versuchen, hier weiter die Gegenwart zu verstehen, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Sie schreiben, die Geschichte des Kapitalismus ist auch ein Stück weit immer wieder die Geschichte vom Aufstieg und Abstieg von Ländern. Also Sie schreiben, die norditalienischen Städte steigen auf, steigen ab. China, großes Beispiel, bis zu den Opiumkriegen fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung weltweit. Dann über 150 Jahre redete keiner mehr von China. So, nun heute sind wir in einer Situation, wo wir in Europa ja auch die große Angst haben, abzusteigen, weil die Tigerstaaten, beispielsweise China, aufsteigen. Gibt es eine Systematik, die Sie erkannt haben, warum Länder auf- und absteigen?
Eine Systematik würde ich nicht sagen, dass es sie gibt, aber es gibt keinerlei Regel, Grundsatz oder Prinzip, dass Deutschland immer reich sein muss. Gibt es nicht. Auch nicht, dass China immer arm sein muss oder dass Afrika immer arm sein muss oder England immer reich oder sonst irgendwas. Wenn hier bei uns geredet wird, man würde absteigen und das müsse man verhindern, hat man zum Teil das Gefühl, die Vorsehung habe es darauf abgesehen, dass Deutschland reich ist. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern Deutschland war ein armes Land lange Zeit und steigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgrund bestimmter Faktoren auf. Es gibt qualifizierte Arbeit, es gibt eine relativ innovationsfähige Wirtschaft, es gibt ganz gute Universitäten und das steigt dann auf. In anderen Ländern fehlt das, aber dann kann das irgendwann auch kommen. Von daher haben wir heute etwas, dass China sein Potenzial wieder wirklich ausnutzt. Und da, glaube ich, ist der Kapitalismus für wichtig, dass man das, wenn man das wirtschaftliche Potenzial nutzen will, dass man dann, wenn man so will, auf eigene Rechnung wirtschaftet und die Menschen anreizt, ihre Potenziale zu entwickeln, zu nutzen und anzuwenden. Dass China das im Moment schafft und den USA gegenüber aufholt, liegt einfach daran, dass, wenn man könnte sagen, dass dort der Aufholhunger größer ist. Also dass Länder mit guten Bedingungen, wenn sie aufholen wollen, dann in der Regel auch schneller aufholen als die etabliert sind, die sich ja in der Regel nicht so schnell mehr entwickeln können. Aber man darf auch nicht das übertreiben, denn China ist noch weit davon entfernt, eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ein Pro-Kopf-Produkt zu haben, wie das in Amerika der Fall ist. Und das Problem ist vielleicht bei Aufstieg und Abstieg eher das Problem für die Etablierten, dass sie Angst haben, wenn die anderen aufsteigen, dann ist das zu unserem Nachteil. Das ist noch ein Denken aus dem, könnte man sagen, aus dem Merkantilismus des 18. Jahrhunderts, als die Engländer gegen die Holländer Krieg geführt haben, weil die meinten, die Holländer nehmen ihnen den Matthias weg und ich weiß nicht, was alles. Das Problem hat man heute mit den USA und mit China auch, dass die Amerikaner glauben, hier entsteht etwas, hier ist eine Dynamik, die sie auf Dauer nicht beherrschen können. Ich glaube, das erklärt viel von dem, was Trump da veranstaltet.
Aber in dem Buch habe ich es auch so wahrgenommen. Länder steigen auf, steigen ab. Also, oder Sie sagen aber jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, es können auch beide oben sein. Oder wie läuft das?
Also, ich würde auch sagen, es gibt keinerlei natürliche Wirtschaftsordnung, Verteilung der Welt, sondern es gibt nur historisch zu erklärende. Und ich glaube, Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Das glaube ich nicht. Die wichtigsten Handelspartner für die Bundesrepublik, eine sehr entwickelte Volkswirtschaft, sind andere sehr entwickelte Volkswirtschaften. Wenn ein Land wie China reicher wird und die Menschen mehr Geld haben und mehr Güter nachfragen, dann werden sie naheliegenderweise sich mehr Miele-Waschmaschinen kaufen oder mehr Miele-Spülmaschinen oder was auch immer. Das heißt, die deutsche Wirtschaft wird bestimmte Produktionen verlieren. Ich glaube, in der Zwischenzeit 95% des Weihnachtsbaumschmucks kommt aus China. Aber deshalb ist ja auch so preiswert. Auf der anderen Seite, mit dem Entstehen einer Mittelschicht in China, werden deutsche Automobile, Miele-Produkte und ich weiß nicht was, Bulltaubküchen, was es da so alles gibt, ebenfalls nachgefragt. Man muss nur auf die eigene Leistungsfähigkeit achten. Aber einen Automatismus in dem Sinne, dass der Aufstieg des einen den Abstieg oder die Schwäche des anderen bedeutet, das würde ich in der Tat nicht sagen.
Aber nochmal zu der Frage zurück, haben Sie eine Systematik erkannt, also was weiß ich, war es Steuerpolitik, die dazu geführt hat, dass Länder absteigen? Gibt es irgendwas, was Sie als Systematik erkannt haben, was man vielleicht in die Gegenwart übertragen könnte?
Historisch gesehen würde ich sagen, haben Sie dann einen relativ starken Wachstumsimpuls, wenn sie auf kontrollierte Weise in eine kapitalistische Ökonomie gehen. China verpasst ja diesen Weg in den Kapitalismus und seit man das tut, nimmt man eine ungeahnte Entwicklung. Es hat wir sind ja in Leipzig in der DDR, im Osten hat es Versuche gegeben, es ohne kapitalistische Strukturen zu machen. Und das sind Länder, die sind zurückgefallen. Da ist die Produktivität gesunken, die Effizienz war nicht mehr so hoch und. Von daher glaube ich, wenn man das jetzt systematisch beantworten will, dass eine auf eine bestimmte Weise organisierte kapitalistische Ökonomie wahrscheinlich zurzeit relativ die effizienteste Variante ist, die es gibt. Das heißt nicht, dass jede kapitalistische Ökonomie effizient oder nur zustimmungsfähig sein kann. Ich spreche ja auch viel über Varianten des Kapitalismus und das, was wir hier in Deutschland haben, so eine Art rheinischer Kapitalismus mit sozialpartnerschaftlichen Strukturen, das hat sicher aufs Große gesehen gewisse Vorteile, glaube ich. Aber im Kern der Antwort stünde, kapitalistisch organisierte Ökonomien können ihre Potenziale effizienter, leichter mobilisieren als andere. Ja.
Sie haben schon rheinischer Kapitalismus genannt und Sie widmen auch in Ihrem Buch großen Raum der Frage Kapitalismus und Sozialstaat. Keine Antagonismen, sondern gehören zusammen?
Natürlich gehört das zusammen. Über die Rolle des Staates könnte man jetzt noch viel reden, aber Kapitalismus ist eine sehr risikoorientierte Art des Wirtschaftens. Jeder von uns, der sich spezialisiert, einen Beruf lernt und sagt, ich will das und das und das machen, der weiß, ich bin ein guter Schlosser, ich bin ein guter Professor, eine gute Moderatorin, aber Sie können sich ja nicht mit Ihrer eigenen Hände Arbeit ernähren. Das setzt voraus, dass es eben einen großen Markt gibt, auf dem Sie diese Dinge kaufen können. Um die kaufen zu können, müssen Sie aber mit Ihrer Arbeit genügend verdienen. Und wenn es nun aus der Logik der wirtschaftlichen Entwicklung so ist, dass meinethalb das Fernsehen verschwindet oder die Universität und ich das Geld nicht mehr verdienen kann, um mich auf dem Markt zu behaupten, dann muss mir geholfen werden. Also das Risiko, wenn ich mich spezialisiere als Arbeitskraft, gehe ich ein Risiko ein, das ich nur dauerhaft eingehen kann, wenn klar ist, das ist zu bewältigen. Das Gleiche gilt für den Menschen, der Kapital besitzt. Wenn er das investieren will, muss er wissen, dass er im Zweifelsfall sicherstellen kann, dass es ihm nicht weggenommen wird. Das heißt, es muss eine Rechtsordnung geben. Genauso muss es eine Sozialordnung geben, die die Risiken für die Teilnehmer der kapitalistischen Ordnung beherrschbar macht.
Ein wichtiger weiterer Punkt fand ich in Ihrem Buch, diese Verbindung von Kapitalismus und technischen Revolutionen. Ja. Und da würde ich auch gerne mal wieder nach der Analogie zur Gegenwart fragen. Wir leben ja heute im Zeitalter der Digitalisierung. Das macht vielen sicherlich berechtigt Angst. Und es das heißt immer wieder, diese technische Revolution, Digitalisierung wird viele, viele Arbeitsplätze kosten. Wie bewerten Sie das aus der Geschichte? Ist es so in der Geschichte gewesen, technische Revolutionen zerstören Arbeitsplätze?
Ja, das ist ganz eindeutig so. Nehmen Sie das frühe 19. Jahrhundert, als es in Großbritannien vor allen Dingen, zum Teil auch in einigen deutschen Territorien, zum sogenannten Maschinensturm kommt. Da kommt, im älteren Gewerbe war die Hälfte der Menschen im Textilgewerbe tätig und irgendwann kommt die Maschinenspinnerei auf. Und irgendwann kommen die Webmaschinen auf, die mechanischen Webstühle und. Und das führt dazu, dass das ganze traditionelle Gewerbe verschwindet. Die meisten von Ihnen werden das Gedicht von Heinrich Heine über die schlesischen Weber kennen. Altdeutschland, wir weben dein Leichtuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben. Aber diese Maschine, diese schlesischen Hausspinner oder Heimspinner, das war technisch völlig veraltet. Die konnten mit einer Fabrik überhaupt nicht mehr konkurrieren. Die haben das eine Zeit lang versucht, indem sie gesagt haben, wir verkaufen unser Tuch immer billiger und beuten uns selber aus, bloß um nicht vom Markt zu verschwinden. Aber das hat nicht geklappt. Der Maschinensturm war das eine. Sie können dann weitergehen. Im 20. Jahrhundert ein Beispiel. Es gab in Wilhelmshaven eine riesige, bedeutende Schreibmaschinenfabrik. Die ist von der modernen Computerindustrie mehr oder weniger beseitigt worden. Das fällt weg. Josef Schumpeter nennt das Zerstörung, aber schöpferische Zerstörung. Bisher ist jedenfalls, auch wenn jeder einzelne Zerstörungsfall ernst zu nehmen ist, in der Summe, in der Regel, die wirtschaftliche Entwicklung danach positiv auf anderem Niveau weitergegangen, aber nicht ohne Brüche und Auseinandersetzungen. Aber als letztes Beispiel nehmen Sie die DDR, die wollte diese schöpferische Zerstörung nicht haben, sondern hat über 40 Jahre ihre Wirtschaftsstrukturen relativ stark konserviert, mit der Folge, dass nach der Wiedervereinigung dieser Strukturwandel innerhalb von 3 Jahren geradezu radikal vollzogen worden ist. Das Vorteilhafte am Kapitalismus ist, dass sich diese Zerstörung nie wirtschaftsordnungsweit niederschlägt, sondern immer punktuell ist. Olympia in Wilhelmshaven, die schlesischen Weber oder andere. Aber das Problem ist da, ganz eindeutig.
Ich würde das gerne noch mal festhalten. Es heißt ja immer wieder bei der Diskussion um Arbeitsplätze, Digitalisierung, nein, die Arbeitsplätze werden nicht wegfallen, die werden anders. Es wird mehr Hochqualifizierte geben und so weiter. Aber aus historischer Sicht lässt sich das nicht halten. Aus historischer Sicht zerstört eine technische Revolution Arbeitsplätze.
Weil das wegfällt. Das ist eben nun mal so, dass das auf eine bestimmte Weise passiert. Für das 19. Jahrhundert war das vielleicht nicht so sehr das Problem. Und da ist ein Punkt, der mich eher an die Gegenwart erinnert. Im 19. Jahrhundert haben wir etwas gehabt, was man heute strukturelle Unterbeschäftigung nennt. Es gab einfach sehr viele Menschen und für diese Menschen gab es relativ wenig Arbeitsmöglichkeiten. Nehmen wir Deutschland als Beispiel. Aus Deutschland wandern im 19. Jahrhundert etwa 6 Millionen Menschen aus. Vor allen Dingen nach Amerika, nach Südamerika, zum Teil in andere Teile der Welt. Deshalb, weil sie hier keine realistische Möglichkeit haben, kapitalistische Erwerbsarbeit zu leisten, weil sie werden einfach nicht benötigt. Und solche Unterbeschäftigungssituationen können wiederkehren. Und so wie die Migrationsströme im Moment sind, ist das ja auch eine Antwort auf Unterbeschäftigungskrisen in Afrika und in Arabien und zum Teil in Mittelasien. Und die große Frage, ob diese Unterbeschäftigungskrise uns hier erreicht, wird sein, ob man die hier hinströmenden Menschen dazu bekommt, in den qualifizierten, weitergehenden Bereichen dann tätig zu werden und ob dort genügend neue Arbeitskräfte entstehen. Auf Ihre Frage zusammengefasst gesagt, der Kapitalismus garantiert mit Sicherheit keine Vollbeschäftigung, aber er ist nach meiner Wahrnehmung, wenn dann, die günstigste Variante, um in diese Richtung zu gehen. Denn andere Varianten sind auch nicht unbedingt leistungsstärker.
Ich habe es eingangs gesagt, Kapitalismuskritik ist ja sehr en vogue, jetzt auch aus dem Grund 10 Jahre Finanzkrise zum Beispiel. Nun gucken Sie in die Geschichte. Was ist Ihre Intention bei dem Buch gewesen?
Ich habe einiges an Reaktionen gekriegt und häufig, das ist doch apologetisch, man verteidigt das und ähnliches mehr. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich sehe den Kapitalismus jetzt nicht so kritisch oder ich sehe ihn wie jedes historische Phänomen halt kritisch. Für mich ist eher wichtig, und das sage ich zu Anfang auch, wie kann ich eigentlich eine Art der Wirtschaft erklären, die, obwohl sie keiner wirklich mag und obwohl es keiner wirklich gut findet, die gleichwohl so lange anhält, die so weltumspannende Erfolge hat, die unseren Alltag so revolutionär verändert und das zwar immer wieder neu tut. Ja, wer weiß, was in den nächsten 10, 15 Jahren kommt, auf uns zukommt. Also mein Interesse war, etwas historisch in seiner historischen Bedeutung zu begreifen und zu erklären. Im Nachhinein heißt das, könnte man sagen, alles erklären heißt alles verstehen und dann auch alles verteidigen. Aber das ist nicht meine Intention. Meine primäre Intention ist, historisch zu begreifen, was ist das eigentlich für eine Ökonomie und wie wandelt sie sich in der Zeit? Wo liegen ihre Vorteile? Wo liegen ihre Nachteile? Wenn man das dann hinterher ganz ablehnen will oder wenn man da sehr dafür ist, dann ist das nichts, was sich aus meinen Ausführungen zwingend ergibt.
Die Frage aller Fragen, welche Alternativen haben wir?
Ich würde sagen, im Moment ist es sehr schwierig. Ich bin total gegen Alternativlosigkeit. Also das finde ich ganz schrecklich. Aber wenn man das historisch anschaut, Und in gewisser Weise habe ich als Wirtschaftshistoriker ja den Vorteil, auf die Geschichte zu schauen. Sie kennen das ja, die besten Diagnosen stellt bekanntlich der Pathologe. Und insofern kann ich mich auf das beziehen, was in der Vergangenheit gewesen ist. Die Versuche vor allen Dingen des realen Sozialismus, den Kapitalismus zu ersetzen, die haben nicht funktioniert. Und zwar nicht funktioniert, weil der Honecker ein alter, greiser Mann war oder weil Brezhnev ein bornierter Herr gewesen ist, sondern weil es nicht gelungen ist, die Funktionsweise von Privateigentum, von preisbildenden Märkten zu ersetzen. Pläne, Bewirtschaftung, Zuteilung haben sich insgesamt als sehr viel weniger effizient, aber mit Sicherheit genauso teuer erwiesen wie der Kapitalismus.
Werner Plumpe, Das kalte Herz, die Geschichte einer andauernden Revolution, erschien bei Rowohlt Berlin. Schönen Dank für das Interview hier auf dem blauen Sofa. Ja, und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter dasblauesofa.zdf.de und dreisat.de/Buchmesse geht es jetzt weiter mit Uschi Brüning im Gespräch mit Michael Saar. Viel Vergnügen.